SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Fahren Sie Fahrrad in der Stadt? Finden Sie das oft sehr stressig oder nur normal stressig? Fest steht, der Radverkehr hat in unseren Großstädten durch die Pandemie noch mal ein ganzes Stück zugenommen und ist doch verglichen mit fahrradfreundlicheren Nachbarn wie etwa den Niederlanden kein Vergnügen. Autos gehen immer vor, mit dem Rad müht man sich oft genug über schmale, holprige Radwege, wenn es einen gibt. Man fürchtet abbiegende LKWs und Eltern zittern um ihre Kinder oder chauffieren sie lieber gleich mit dem Auto. Immerhin, die scheidende Bundesregierung hat in die Radverkehrinfrastruktur investiert und lässt es auch wissenschaftlich begleiten. Mit 7 Stiftungsprofessuren an deutschen Hochschulen. Und unser Studiogast heute ist also eine der ersten deutschen Radprofessorinnen. Angela Franke, Verkehrspsychologin. Sie hatte im Sommersemester 2021 die Stiftungsprofessur an der Hochschule Karlsruhe inne. Zum Wintersemester ist sie nun an die Universität Kassel gewechselt. Willkommen, Frau Franke.
Ja, hallo.
Offensichtliche Einstiegsfrage, wie oft fahren Sie mit dem Rad oder wofür nutzen Sie es am liebsten und am häufigsten?
Also ich nutze das Fahrrad eigentlich am liebsten für Alltagswege, also genau eigentlich diese Wege unter 5 Kilometer, die man damit schnell und flexibel erledigen kann. Der Weg zum Büro war sonst auch immer mit dem Fahrrad, der fehlt mir jetzt, seitdem ich im Homeoffice bin, aber wird natürlich dann, sobald wieder mehr Präsenz ist an den Hochschulen, dann natürlich wieder mit dem Fahrrad sein.
Schnell und flexibel, sagen Sie. Das heißt, ist es einfach ein praktisches Verkehrsmittel und billig für den Weg von A nach B? Oder ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Fahrrad ein emotionaleres?
Naja, also auf jeden Fall nutze ich es, weil es vor der Tür steht und ich sofort draufspringen kann und eigentlich sehr gut abschätzen kann, wie lange ich für verschiedene Wege brauche und damit immer und zu jeder Zeit unterwegs sein kann. Aber natürlich habe ich auch so eine Leidenschaft fürs Fahrrad, da haben Sie schon recht. Fahrrad ist einfach, gleichzeitig ist es perfekt, ja, in der technischen Ausstattung und nahezu unverändert seit 200 Jahren. Da gibt es auf jeden Fall noch Möglichkeiten zur Verbesserung, aber es ist einfach ein ausgeklügeltes System, wo ich mit wenig körperlicher eigener Energie sehr gut vorankommen kann.
Wir sprechen über den Flow des Radverkehrs heute mit Angela Franke, Verkehrspsychologin und aktuell Stiftungsprofessorin an der Uni Kassel, davor in Karlsruhe. Ich sagte eingangs schon, Frau Franke, mit 7 solcher Professuren und damit verbundener Forschungsprojekte will die Bundesregierung die Situation der RadfahrerInnen verbessern. Wie neu ist denn das alles? Also es wurde zum Radverkehr in Deutschland ja sicher auch früher schon geforscht.
Das ist richtig. Also es gab auf jeden Fall natürlich in vielen Lehrstühlen und vielen Bereichen auch den Radverkehr mit drin, auch so als Nische oder wurde natürlich mitgeforscht, auch ganz wichtig. Man muss auch denken, wir haben wirklich in Deutschland seit Jahrzehnten eine sehr autozentrierte Planung gehabt und dementsprechend sah natürlich auch der Lehrplan an den Hochschulen aus. Und mit dieser Ausrichtung auf das Auto ist natürlich auch die Fachkräfte entsprechend ausgebildet worden. Wenn wir aber nun einen ganz neuen Schwerpunkt setzen wollen und auch sagen wollen, wir brauchen das Fahrrad. Ja, das Fahrrad ist ein Multitalent, auch als wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Dann brauchen wir einfach mehr Fachkräfte zum einen und natürlich brauchen wir auch ganz neue Ideen, Gestaltungsansätze in Städten, das wissenschaftlich aufzuarbeiten, zu begleiten, zu untersuchen, zu erforschen und wirklich auch ganz neue Strategien für die Radverkehrsförderung zu entwickeln. Und dafür sind diese Stiftungsprofessoren enorm wichtig. Ja, wir sind zu 7 und wir legen den Fokus auch speziell auf den Radverkehr, wobei ich auch eine ganz integrierte Sichtweise da habe und auch den Radverkehr gemeinsam mit anderen Verkehrsmitteln betrachte.
Was ist denn jetzt genau die Aufgabe der 7 Stiftungsprofessoren? Also was sollen sie liefern?
Also liefern ist vielleicht das falsche Wort hier. Wir haben natürlich für uns selber jeder einen Auftrag in dem Sinne, dass wir sagen, wir wollen den Radverkehr fördern. Und das machen wir auch aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Einmal zum Beispiel mehr in der planerischen Sicht oder auch mit der Unterhaltung, mit dem Instandhalten von Infrastruktur. Für mich ist das Wichtige, die Frage, wie ich das Fahrrad im Zusammenspiel mit allen anderen Verkehrsteilnehmenden zum Verkehrsmittel der ersten Wahl entwickeln kann. Also welche verkehrspsychologischen Hintergründe da auch wichtig sind zum Verändern des Mobilitätsverhaltens. Aber wir haben auch einen Wirtschaftsverkehr, ja, der zum Beispiel näher betrachtet wird. Also das Fahrrad auch als Unterstützung im Wirtschaftsverkehr, in der Belieferung, in der Lieferkette zum Beispiel auf der letzten Meile, das näher zu untersuchen.
Im Sommersemester waren Sie in Karlsruhe. Da gehörte zu den Schwerpunkten, glaube ich, die Radverkehrssicherheit zum Beispiel. Erzählen Sie mal, worum genau ging es da, damit man sich das vorstellen kann?
Das ist auf jeden Fall für mich schon immer ein sehr wichtiges Thema, denn die subjektive Sicherheit, also die Empfindung, wie eine Situation ein Radfahrender empfindet, ist das, was häufig auch entscheidet, ob er weiterfahren wird oder ob eine Person auch entschieden hat, nicht zu fahren. Dieses individuelle Sicherheitsgefühl der Nutzenden ist also ganz wichtig, dass sie das Radfahren positiv sehen, ja, dass sie das dann weiter nutzen. Wir haben eine Vorlesung gemacht, natürlich mit allgemeinen Aspekten auch aus der Unfallforschung zu Sicherheit und dann uns nochmal ganz angeschaut, was sind aktuelle Forschungsergebnisse? Wo geht es gerade hin? Zum Beispiel in Richtung auf E-Bikes, ja, in Richtung Überholabstände oder auch, was gibt es international für Lösungen im Konflikt vielleicht auch zwischen den Radfahrenden und Autofahrenden oder auch zwischen Radfahrenden und Fußgängern. Was gibt es da für Lösungen? Was können wir wiederum in Deutschland davon lernen?
Und das ist jetzt aber eine Ausbildung der Forschenden, ne? Oder der späteren Forschenden. Wie wird das dann am Ende auf der Straße landen?
Naja, wir forschen ja jetzt nicht nur rein für die Wissenschaft aus, dass wir sagen, alle unsere Masterstudierenden und alle unsere Bachelorstudierenden werden dann auch wirklich alles Forscherinnen und Forscher werden, sondern ein Großteil wird natürlich in die Berufspraxis gehen, in Planungsbüros, in die Stadtverwaltungen oder auch in bestimmte Mobilitätsmanagement von Unternehmen oder Mobilitätszentralen von Kommunen. Also da gibt es ja wirklich ein ganz großes Einsatzfeld, auch für diese Branche. Und ich freue mich da über jeden Studierenden, der Interesse hat und der aktiv was auch für die Mobilitätswende voranbringen möchte. Und das ist, denke ich, in diesem Berufsfeld auf jeden Fall unser Ziel.
Aber um noch mal kurz an Ihrem Arbeitsplatz zu bleiben, es gab an der Hochschule Karlsruhe oder gibt wahrscheinlich immer noch und wird es auch wieder bei Ihnen in Kassel geben, ein Fahrradlabor. Was ist das?
Genau, wir wollen natürlich untersuchen, auch wie Situationen aussehen oder wie die Reaktion der Radfahrenden gegenüber bestimmten Situationen ist, die es momentan zum Beispiel noch nicht gibt. Wir haben ja im nationalen Radverkehrsplan, der ganz neu aufgelegt, jetzt wurde im April ja ganz viele hehre Ziele, ja, was zu erreichen ist, wie Deutschland sich als Fahrradland etablieren noch weiter möchte. Und einiges ist davon noch gar nicht da. Also wenn ich das untersuchen möchte, brauche ich eine Simulation, eine Leinwand, da habe ich ein Fahrrad, was aufgeständert ist, wo bestimmte mit Sensoren bestimmte Sachen abgenommen werden, zum Beispiel die Kraft auf die Tretkurbel oder natürlich, ob die Person gestresst ist gerade, ja, beim Radfahren, sodass ich da wiederum ableiten kann, bestimmte natürlich Ergebnisse und damit natürlich auch Maßnahmen wieder evaluieren kann oder auch bestimmte Maßnahmen empfehlen kann. Insgesamt ist das ganz wichtig, da zu schauen, was ist möglich, ja, und auch so in einer, sag ich mal, relativ gleichbleibenden Situation das zu untersuchen. Ja, wenn ich das draußen auf der Straße mache, das geht auch, ne, gibt auch so eine Natural Cycling Studies im Labor, hat es auch nochmal Vorteile, dass die Umgebung gleich ist, keine Einflüsse von Wetter und so weiter und so fort dort anzutreffen sind.
Sie hören SWR 2 Tandem und unser Studiogast ist Angela Franke, eine von 7 RadprofessorInnen, die im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums an verschiedenen Universitäten in Deutschland den Radverkehr und mögliche Verbesserungen desselben erforschen. Und von Haus aus ist sie Verkehrspsychologin. Bei diesem Wort, Frau Franke, Verkehr und Psychologie, da muss ich zuerst an Drängler auf der Autobahn denken oder diese kleinen Zornesausbrüche, die viele Menschen von sich selbst eigentlich nur im Auto kennen, einschließlich des dabei benutzten Vokabulars. Aber wahrscheinlich greift das etwas kurz. Was gehört alles zur Verkehrspsychologie?
Gut, die Verkehrspsychologie hat ja wirklich viele verschiedene Säulen. Was vielleicht auch ganz bekannt ist, ist, wenn Sie eine Untersuchung machen müssen, weil Sie zum Beispiel mit Alkohol am Steuer mehrfach erwischt wurden, ja, diese sogenannte MPU, das ist auch ein Bereich der Verkehrspsychologie. Was wir uns anschauen, sind bestimmte Nutzergruppen auch im Verkehr. Das kann zum Beispiel eben der Radfahrende sein, aber natürlich auch der Autofahrende, Ablenkung während des Autofahrens, ja. Also wirklich Unfallursacher Nummer 1 ja momentan ja auch die Nutzung des Smartphones und damit die Ablenkung während des Autofahrens. Was wir uns auch anschauen, ist die Nutzung von verschiedenen Verkehrsmitteln miteinander, ja, in der Interaktion, zum Beispiel Radfahrende und E-Scooter, ja, ganz neues Feld, was aufgetan sich hat vor 2 Jahren, ein ganz neues Forschungsfeld, wo es wirklich noch sehr wenig dazu gibt. Die Verkehrspsychologie hat auch als Schwerpunkt die Ausbildung, Weiterbildung. Ja, welche Verkehrserziehung haben die Kinder? Was ist Verkehrspädagogik? Was muss dort getan werden? Ich bin vom Hintergrund ja Verkehrswirtschaftlerin und habe seit 10 Jahren jetzt an der Professur für Verkehrspsychologie in der TU Dresden gearbeitet und dort eben unheimlich viel dazu geforscht. Aber auch in diesem interdisziplinären Feld, ja, zwischen Wirtschaft, Ingenieurwesen und Psychologie. Und eben da an dieser Schnittstelle für mich sehr viele Erkenntnisse auch rausgezogen. Und natürlich mit der Leitfrage, wie wir das Mobilitätsverhalten beeinflussen können.
Da Sie die E-Scooter gerade ansprechen und Ihr Verhältnis zu den Fahrradfahrern und umgekehrt, was ist da gerade der Stand der Erkenntnis?
Der Stand der Erkenntnis, gut, das ist, denke ich mal, immer noch in progress, ja, das ist immer noch in der Mache, was geforscht wird, aber wir haben trotzdem schon einige Ergebnisse zum Nutzungsverhalten. Wir sehen, dass es vor allem in den Abendstunden genutzt wird oder am Wochenende. Das heißt also, dass hier häufig Personen auf den E-Scooter umsteigen, die vielleicht Touristen sind, ja, also die ein ganz anderes Nutzungsmuster haben. Was wir wissen ist, dass der E-Scooter eine gute Ersatz sein kann, dass er eine Ergänzung sein kann. Er kann aber nur, also wirklich, sage ich mal, für den Klimamix, ja, für nachhaltige Mobilität stehen, wenn dadurch Wege mit dem Pkw ersetzt werden. Also wenn wir merken, dass viele Leute halt den Fußweg ersetzen oder eben das Radfahren mit dem E-Scooter ersetzen, dann ist das gesamtgesellschaftlich eigentlich nicht sinnvoll, ja. Dann ist das umweltfreundliche Verhalten, dass wir sagen, das ist eine E-Mobilität, ja, das können wir damit unterstützen, sehe ich da nicht gegeben. Gleichzeitig sehen wir, dass die E-Scooter ja auf den Radwegen fahren und damit haben wir auf einer Infrastruktur, die an sich schon sehr belastet ist, weil ja auch die Anzahl der Radfahrenden gestiegen ist, jetzt noch mehr Nutzende gleichzeitig drauf, was natürlich zu Konflikten führen kann, auch aufgrund des unterschiedlichen Geschwindigkeitsverhaltens. Also da muss auf jeden Fall drauf geachtet werden, entweder müssen die Radwege breiter werden oder wir müssen eine andere Lösung finden. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir dem jetzt nicht entgegenstehen, ne? Dass jetzt Personen nicht mehr Radfahren, weil einfach zu wenig Platz war. Das wäre einfach eine Entwicklung in die falsche Richtung, ja.
Wobei man natürlich sagen muss, es gibt ganz unterschiedliche Typen von Radfahrern. Also Menschen nutzen ihr Rad ganz unterschiedlich, unterschiedlich viel, zu unterschiedlichen Zwecken. Das haben Sie, glaube ich, an der TU Dresden auch erforscht. Kann man das kurz zusammenfassen, was für Hauptradfahrtypen es gibt?
Es waren im Endeffekt über 10.000 Personen, die mitgemacht haben bei der Befragung. Und wir haben dann in verschiedenen Analyseschritten unter Beachtung zum Beispiel von Faktoren wie Wetter oder subjektive Sicherheit oder die Wegelänge, die zurückgelegt wird, 4 Typen herausgefunden, also geclustert. Und das ist der passionierte, der funktionelle, der pragmatische und der ambitionierte Typ. Und wir haben gemerkt, der ambitionierte, ne, das sind eher die Männer, ne, Männer in Lycra, wenn ihnen das was sagt, ja, eher über 50 mit größeren Distanzen. Wir haben einen pragmatischen, der sagt, ja, bei jedem Wetter geht's raus, was muss, das muss. Bin zwar nicht so ganz glücklich mit dem, was auf der Straße ist, aber ich fahre trotzdem. Wir haben einen passionierten Typen, der wirklich auch, sag ich mal, Umweltschutz, auch die Flexibilität, auch die Freude am Fahren steht bei diesem Typen im Vordergrund. Und wir haben den Funktionellen, ja, der, sag ich mal, im Radfahren wirklich so als Mittel zum Zweck auch ökonomische Gründe dafür hat. Und wir haben gemerkt, dass gerade dieser funktionelle Typ, ja, da haben viele noch einen Pkw und die würden deutlich mehr fahren, wenn die Infrastruktur besser wäre, ja, wenn dieser Typ die Wahl hat zwischen einem Fußweg und einem markierten Radweg auf der Straße, wählt dieser Typ eher den Fußweg, hat also eine höhere Unsicherheit, eine geringere Fahrerfahrung und würde deutlich mehr aufs Rad steigen.
Haben denn die E-Bikes mehr Leute aufs Zweirad zumindest gebracht, weil sie die Bequemlichkeit ansprechen und die mangelnde Fitness?
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich meine, die Radfahrenden, die anfangen, und ich sage immer, es ist wichtig, dass man anfängt. Es kann erstmal nur ein Weg einmal pro Woche sein. Aber wenn der Spaß macht, wenn man dann positives Feedback bekommt, dann sind das auch Gewohnheiten, die sich ändern können. Und wir haben gemerkt, dass sich Gewohnheiten ändern können. Ja, ich meine, in diesem gemeinsamen Erlebnis der Pandemie, des ersten Lockdowns letzten Jahres, wo es auf einmal ruhiger auf den Straßen waren, wo Personen aufs Fahrrad gestiegen sind, die 20 Jahre nicht auf dem Fahrrad saßen und gesagt haben, ja, mit weniger Verkehr kann ich fahren und das ist möglich. Und bei der Zweiradindustrie ist natürlich der Boom gekommen. Ja, es gibt 5 Millionen verkaufte Fahrräder letztes Jahr. Das ist eine starke Steigerung im Vergleich zu 2019. Und davon, weil Ihre Frage daraufhin zielte, ja 2 Millionen Pedelecs bzw. E-Bikes. Also eine Riesenzahl, also die Elektrifizierung des Verkehrs hat im Endeffekt ja stattgefunden, ohne Subventionierung, ohne alles, in Bezug auf die E-Bikes. Und wir wissen, dass da Personen jetzt Radfahren, die vorher eben aus Gründen von, dass sie sich nicht fit genug gefühlt haben, dass die Strecke zu weit war, dass es einfach topografisch ungünstig war, ja, zu steil oder andere Gründe, dass die Personen nicht mit dem Rad gefahren sind und jetzt Fahrrad fahren. Also das sind ganz neue Gruppen, die jetzt damit erschlossen werden, die wieder Rad fahren oder erstmalig aufs Fahrrad aufsteigen oder eben umsteigen vom Auto aufs Fahrrad und damit zum Beispiel auch aus dem ländlichen Raum deutlich länger pendeln können. Das finde ich toll, also das unterstütze ich sehr Und das ist genau, was wir eigentlich brauchten, um noch so ein Glied zu schließen, ja, von Strecken, die eigentlich ein bisschen zu lang waren zum Radfahren, aber ÖPNV gibt es auch nicht. Also sprich, ich bin aufs Auto angewiesen und das kann ich jetzt einfach mit dem Pedelec machen.
Waren Sie denn schon an Fahrrädern interessiert, Frau Franke, bevor Sie diesen Berufsweg eingeschlagen haben? Haben Sie als Kind schon große Touren gemacht?
Ich bin jetzt vielleicht nicht die Fernradfahrerin, die Sie sich vorstellen. Ich bin eher die Alltagsradfahrerin und ich habe eigentlich seit Kindesbeinen eine Faszination fürs Fahrrad und dann in der Jugend angefangen, auch historische Fahrräder zu sammeln. Also diese Faszination auch für Technik, Technikgeschichte, auch das Fahrrad, ja, als Vehikel im Endeffekt auch für Emanzipation, wenn man das so sieht. Und fand das schon immer sehr spannend und bin da auch in einem Verein für historische Fahrräder und konnte also das Fahrrad auch schon in allen Versionen testen, sei es jetzt ein Lastenrad, auch was 100 Jahre alt ist, oder eben, finde ich auch ganz spannend, dass es schon vor 100 Jahren auch Fahrräder mit Hilfsmotoren gab. Und eben diese Elektrifizierung, über die wir gerade sprachen, ne, diese Unterstützung des Rads, da ja schon vorhanden war.
Wie groß müssen wir uns diese Sammlung vorstellen und wo steht die?
Ja, das verrate ich Ihnen lieber nicht, ne? Nein, die steht bei mir zu Hause sozusagen in der Garage. Die Garage hat noch nie ein Auto gesehen, aber dafür stehen da reichliche Fahrräder drin in allen Varianten, auch Tandem und so weiter.
Ja, und Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, zu diesem technischen Aspekt, dass sich dieses Fahrrad im Prinzip in den letzten 100 Jahren nicht wesentlich verändert hat. Das ist einfach eine ziemlich geniale Konstruktion. Haben Sie denn ein Lieblingsrad in Ihrer Sammlung?
Ja, da habe ich mehrere. Das ist natürlich auch je nach Zweck. Also, aber ich habe ein Fahrrad von Diamant. Das ist eine Firma aus Chemnitz. Und das ist aus den 30er Jahren und war damals so eine Luxusvariante, also auch so mit schönen Schutzblechen und einer schönen Schutzblechfigur. Und das fährt sich einfach sehr angenehm, hat so einen Schwanhals als Rahmenform, wenn Sie sich das vorstellen jetzt, und ist einfach ein sehr angenehmes Fahrgefühl.
Wir haben schon vom Radeln im Lockdown gesprochen. Das Erfreuliche da war ja nicht nur, dass es mehr Radler gab, sondern dass es auch weniger Autos gab auf den Straßen. Da hat man schon aufgeatmet und konnte auch entspannter fahren. Vielleicht sprechen wir da mal davon, wie gefährlich ist Radfahren in Deutschland? Was sagen da die Zahlen, auch im internationalen Vergleich?
Das ist natürlich schwer zu vergleichen, weil in den Situationen natürlich auch das vor Ort unterschiedlich ist. Das ist jetzt auch in Deutschland nicht ganz homogen, sondern wir haben dort auch natürlich in den Großstädten Unfall-Hotspots. Wir haben auch die Situationen, die relativ prognostizierbar sind. Ja, Sie hatten es ja in Ihrem Einstiegsstatement schon gesagt, das sind natürlich die rechtsabbiegenden LKWs, denen immer wieder Radfahrende zu Opfer fallen. Und wir haben in diesen Situationen natürlich einen Überblick, dass man weiß, okay, wo sind Situationen, wo Radfahrende zu verunfallen. Und, das werden Sie jetzt vielleicht nicht vermuten, trotzdem sind die Alleinunfälle natürlich noch die häufigste Unfallquelle. Also mit über 30%, dass die Radfahrenden selber stürzen, in der Schiene hängen bleiben oder einer anderen Art und Weise zum Fall kommen.
Aber wahrscheinlich sind die Unfälle mit Autobeteiligung die mit den schwereren Verletzungen.
Ja, na klar, die Unfallfolgen, ich wollte gerade sagen, die Unfallfolgen sind natürlich ganz anders je nach Unfallpartner. Und wenn man, gibt es ganz nochmal ganz neue Statistiken, die auch aufgeführt werden, wo nochmal wirklich, jetzt wirklich erst frisch gestartet, auch auf eine holländische Initiative hin, wo geschaut wird, was sind denn die Unfallgegner, in welcher Häufigkeit und wo. Ja, und ist ja klar, auf der Autobahn quasi nicht, ne? Nicht vorhanden, aber wir sehen natürlich in der Innenstadt und auch auf der Landstraße sind Unfallfolgen mit dem PKW und auch mit dem LKW verheerend. Was wir auch gesehen haben, ist in den letzten 2 Jahren natürlich eine Steigerung auch der Unfallzahlen im Radverkehr. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen überraschend, weil wir sagen, wir haben ja viel Infrastruktur ausgebaut. Ne? Es sind auch ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Maßnahmen geschaffen worden. Überholabstand auf 1,50 Meter innerorts, 2 Meter außerorts geändert, auch in der StVO jetzt verankert. Und trotzdem steigen die Zahlen. Hintergrund sind hier natürlich die gestiegenen Zahlen der Pedelec-Fahrenden. Die Fahrräder sind schwerer, die sind schneller. Und Personen häufig auf dem Fahrrad, die weniger Fahrerfahrung haben und zum Beispiel auch zu schnell in der Kurve sind oder auch so eine gewisse Bremsfaulheit, sagt man den Pedelec-Fahrenden nach. Da ist eben auch die Überlegung aus verkehrspsychologischer Sicht, brauchen wir hier Kurse, mal so einen Einstiegskurs vom Pedelec, um da die Verkehrssicherheit zu erhöhen und eben die Unfallfolgen zu verringern.
Ich muss ja sagen, ich ärgere mich als Fußgänger und Autofahrer mindestens so oft über Radler wie ich mich, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, über Autofahrer ärgere. Also die Radler scheinen mir, jetzt so in der Breite, die ungeduldigsten von allen Verkehrsteilnehmern zu sein und manchmal auch die unbedarftesten. Was sagen Sie da als Verkehrspsychologin dazu?
Na, ich würde eher sehen, dass sagen, dass das Fahrrad eher so ein Hybridwesen ist. Ne? Das nutzt zum einen die Infrastruktur des Autos, aber gleichzeitig ja auch der Fuß-zu-Fuß-Gehenden. Und dementsprechend ist es irgendwie immer da, es ist immer präsent, ne? Und es ist schnell und wendig, deutlich schneller jetzt als, also wendiger und damit auch schwerer vorhersehbar als ein Pkw, sodass sie natürlich da mit diesem Fahrzeug eher in Konflikt oder dass es ihnen eher auffällt. Und gleichzeitig ist die Anzahl auch gestiegen in den letzten Jahren. Wenn Sie in Holland fahren oder wenn Sie dort unterwegs sind, wissen Sie als Autofahrende, es kann zu jeder Zeit aus jeder Richtung ein Radfahrender kommen. Und ich denke, dazu müssen wir auch noch hinkommen, ja, dass diese Verkehrskultur des gegenseitigen Aufeinanderaufpassens und der gegenseitigen Rücksichtnahme nochmal deutlich steigt. Was Sie auch gesagt haben ist, ne, ich bin da einmal, ärgere ich mich über den Autofahrer, mal ärgere ich mich über den Radfahrer, das verstehe ich. Denn die Frage ist ja, sind Sie Autofahrer? Fühlen Sie sich, identifizieren Sie sich als Radfahrer oder was sind Sie? Ne? Wichtig ist hier dieser Perspektivwechsel. Und das ist für mich auch ein wichtiges Feld, wo ich nochmal weiter reinschauen möchte. Wie kann ich das ermöglichen, dass ich als Radfahrer die Perspektive des Autofahrens besser verstehe, auch besser antizipieren kann und umgedreht der Autofahrer jetzt nicht nur so einen wütenden Radfahrer für sich hat, irgend so ein Verkehrshindernis, sondern ihn ganz normal als gleichberechtigten Verkehrsteilnehmenden auch wahrnimmt.
Wäre es denn wichtig, die Autos verstärkt auszusperren, zum Beispiel aus den Innenstädten? Da ist dann immer die Sorge aller, die da Handel treiben zum Beispiel. Aber man weiß ja aus so Fahrradstädten wie Rotterdam oder Groningen, dass das sehr wohl funktionieren kann. Wieso kriegen die das hin?
Ja, also wenn Sie die Gewerbetreibenden fragen, dann sagt man immer, die weinen zweimal. Ja, die weinen einmal, wenn es heißt, wir machen eine Fußgängerzone oder eine autoreduzierte Zone aus diesem Gebiet, wo das Geschäft ist, und die weinen, wenn die wieder weggebaut werden sollen. Denn die Radfahrenden, die zu Fuß gehenden, haben einen viel höheren Pro-Kopf-Einkauf, wenn sie dort unterwegs sind. Durch die gestiegene Lebensqualität, die Aufenthaltsqualität, ist Kommunikation möglich, Austausch möglich. Personen bleiben stehen, können miteinander reden, können einkaufen gehen. Das ist eine ganz andere Variante, als wenn sie jetzt an einer großen Straße da irgendwie in ein Geschäft reinhuschen wollen und erstmal vorher 10 Minuten einen Parkplatz suchen. Also die Frage ist auch, was möchte man als Stadt? Wo möchte ich hin? Was ist meine Vision für eine lebenswerte Stadt, für eine, in dem Moment, wir wissen es auch durch Corona, ja auch eine resiliente Stadt, ja, die in Bezug auf verschiedene Ereignisse, zum Beispiel Corona, aber auch die Klimakrise, trotzdem es ermöglicht, dass alle dort sicher und komfortabel und gesund leben können. Und natürlich das mit verknüpft mit einer hohen Lebensqualität sich dann auch widerspiegelt.
Wir haben jetzt schon öfter von diesem Radfahrboom gesprochen, Frau Franke, den die Pandemie bewirkt hat. Wird der anhalten?
Das hoffe ich sehr. Das ist natürlich davon abhängig auch von vielen anderen Maßnahmen. Leider ist der Autoverkehr quasi wieder auf dem Level vor der Pandemie. Aber es nicht mehr. Ja, wir können das vielleicht positiv sehen. Was mehr geworden ist und was auch mehr geblieben ist, ist der Radverkehr. Der Trend war schon vor der Pandemie, also es war vorher schon ein einsteigender Trend gewesen zu mehr Radverkehr, und der hat sich jetzt mit der Pandemie wie nochmal, ne, wie so ein Katalysator war das, auch bedingt dadurch, dass Verhalten, dass Gewohnheiten überdacht wurden und Neues ausprobiert wurde. Und natürlich, dass durch sogenannte Pop-up-Bike-Lanes ja auch viel bessere Infrastruktur geschaffen wurde in einigen Städten. Das heißt, dass quasi über Nacht bestimmte Fahrspuren oder Radwege, die vorhanden waren, deutlich verbreitert wurden, abgepollert wurden, dann auch später markiert wurden und dadurch ein sicheres Radfahren möglich war. Dadurch sind viel mehr Frauen gefahren, dadurch sind viel mehr Personen gefahren, die vorher nicht diese Strecke gependelt sind. Also das ist herausragend, und man kann mit solchen Pop-up-Bike-Lanes und überhaupt mit solcher Art an Verkehrsexperimenten erstmal eine Maßnahme probieren, schauen und dann partizipativ schauen, ja, ob alle Personen damit leben können, ob das gut ist, ob die Gewerbetreibenden, ob Grundstückseinfahrten bedacht werden, ob Schleppkurven für die Feuerwehr passt und so weiter und so fort. Ja, ich kann mir alles auch evaluieren und dann nochmal verbessern und verstetigen. Ich finde, das sind Maßnahmen, die darum wieder unterstützen, dass Radverkehr bleibt.
Andererseits, wenn man dran denkt, wie es im Wahlverkehr gleich wieder, wie es im Wahlkampf gleich wieder erregte Diskussionen gab, als jemand von den Grünen vorschlug, man könne doch Lastenräder subventionieren, da sind wir wieder bei dieser offenbar vorhandenen Angst, es könnte tatsächlich Alternativen zum Auto geben. Also schwimmt man da als Fahrradforscher oder auch Fahrradpolitikerin doch noch immer gegen den Strom? Oder haben Sie das Gefühl, es dreht sich was?
Ich habe das Gefühl, dass da das Fenster sehr weit offen ist, dass da auch wichtig ist, dass wir in dem Austausch treten. Zum Beispiel war ich auch auf der IAA vertreten, auch auf einer Podiumsdiskussion zu Verkehrssicherheit, dass es ganz wichtig ist, dass man miteinander redet und Lösungen findet. Und der Automobilindustrie ist, denke ich, klar, dass Änderungen notwendig sind. Ich meine, selbst Porsche produziert jetzt Fahrräder, E-Bikes und auch andere Automobilkonzerne sind dem sehr offen und wollen natürlich Lösungen finden, die gemeinsam sind. Zur Förderung von Lastenrädern, das wird ja schon in einigen Bundesländern gemacht. Es gibt ja kleine, viele Pakete und über Nacht sind diese so nachgefragt. Also das ist unglaublich, wie hoch die Nachfrage ist. Wir haben auch in den letzten Jahren, ich glaube, ungefähr 300.000 verkaufte Lastenräder. Die Zahl ist unheimlich gestiegen und ich war gerade letzte Woche in Kopenhagen gewesen auf einer Fahrradkonferenz und ich habe mich umgedreht und habe gleichzeitig 5 Lastenräder gesehen, die unterwegs waren. Sei es von einem Handwerker, sei es von einer Person mit Kindertransport oder auch einfach nur einen Warentransport von einem Wocheneinkauf. Und ich war total begeistert. Habe mir auch in Dresden jetzt schon mal ein Lastenrad ausgeborgt, einfach für einen Weg, um das auch zu probieren. Und ich denke, durch die Senkung des Preises, ja, um eine Neuanschaffung eines Lastenrades sich leisten zu können. Und wenn das subventioniert wird, ist das eine unheimlich große Unterstützung. Ist auch genau wieder eine Lücke, die gefüllt wird und die es ermöglicht, einen Teil der Wege damit zurückzulegen.
Sie haben am Anfang schon dargelegt, wie wichtig das dann auch ist, dass von den Universitäten Verkehrsfachleute kommen, die das Fahrrad in den Mittelpunkt stellen und da viel drüber wissen. Es ist ja wohl auch ein Studienfach Radverkehr absehbar. Wie weit ist das gediehen?
Das ist an den 7 Stiftungsprofessoren. Die sind ja ganz über Deutschland verteilt. Und dort gibt es verschiedene Programme und verschiedene Pläne, den Radverkehr auch in den Stundenplan an der Hochschule zu integrieren. Das heißt, dass zum Beispiel im Bachelor eine Schwerpunkt Radverkehr angeboten wird, wie es zum Beispiel jetzt in Karlsruhe war. Oder dass ein eigener Master dafür geplant wird, zum Beispiel Radverkehrsmanagement, wie es an der Universität in Wuppertal in 2 Jahren geben soll. Wir haben jetzt in Kassel einen eigenen Master, der genau jetzt zum Wintersemester dieses Jahr gestartet ist, zu Mobilität, Infrastruktur und Verkehr. Ein ganz neuer Master, der eben auch einen Schwerpunkt Radverkehr und nachhaltige Mobilität hat. Und natürlich aber eben dieses Zusammenspiel und dieses Wissensbasis auch natürlich auf viele andere Bereiche, sei es hin zu Kommunikation, aber natürlich auch zu klaren Planungsgrundlagen, sodass ich mich auskenne, dass ich auch natürlich, wenn ich in der Kommune anfange, da mich auch durchsetzen kann, zum Teil gegen altgediente Kolleginnen und Kollegen oder auch, dass ich weiß, was überhaupt möglich ist im Regelwerk.
Wie geht es Ihnen denn mit diesem Projekt der Stiftungsprofessuren? Was finden Sie gerade selber besonders spannend? Welcher Aspekt interessiert Sie besonders?
Ich finde an uns Stiftungsprofessoren noch was ganz anderes spannend. Wir sind natürlich gestartet. Wir sind zu 7 gleichzeitig gestartet. Wir haben einen sehr engen Austausch miteinander. Das finde ich sehr wichtig, da wir auch aus verschiedenen Hintergründen kamen, verschiedene Disziplinen, sei es aus dem Ingenieurwesen, sei es aus der Geografie oder eben aus der Wirtschaft und wir uns dort sehr gut ergänzen können. Und weil wir natürlich auch da sind, um Wissen aus dem Elfenbeinturm, sage ich mal, ja, aus der Wissenschaft in die Praxis zu tragen, da im Austausch auch eng zu sein mit Kommunen, mit Bürgerinnen und Bürgern. Und da auch ganz praxisnah Ergebnisse wieder liefern zu können und auch anbieten zu können.
Das heißt, Sie tauschen sich viel mit den Kollegen und Kolleginnen aus. In welcher Form geschieht das? Worüber diskutieren Sie?
Wir haben uns jetzt ganz aktuell vor 3 Wochen in Wiesbaden getroffen, alle zusammen, auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und haben dann geschaut, was sind eigene Forschungsinteressen, wo können wir gemeinsam kollaborieren? Wie sieht es aus mit verschiedenen Pressevertretern? Welche Projekte planen wir für die Öffentlichkeitsarbeit? Was machen wir als Weiterbildung? Also die Idee ist ja auch, eine gemeinsame Weiterbildung anzubieten. Wir schauen da gerade, kollaborieren wir mit der Straßenverkehrsakademie, ehemals Fahrradakademie? Oder gibt es andere Möglichkeiten, die wir jetzt zusammen nutzen können? Und wir hatten auch den Austausch mit Andreas Scheuer zum Beispiel und haben also da auch einen ganz engen Austausch zur politischen Ebene wiederum. Ich denke, das ist schon eine Sonderstellung dieser Stiftungsprofessoren und dessen sind wir uns bewusst und das wollen wir auch natürlich weiter befördern und uns da regelmäßig treffen. Jetzt erstmal wieder in einem relativ engen Rhythmus, auch virtuell.
Das heißt, da ist auf jeden Fall was in Bewegung gekommen. Ich schlage vor, wir sprechen in 2 Jahren nochmal drüber und schauen, was sich getan hat. Aber erstmal danke, dass Sie heute in der Sendung waren.
Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
SWR 2 Tandem mit Angela Franke. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer, in der Technik saß Marc Löffler und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.